Ja, wie gesagt, wenn wir heute die Predigtreihe über die Schöpfungsgeschichte und den Anfang der Menschheit abschliessen. Allerdings noch mit einem eher ernsten Thema. Wir haben ja am letzten Sonntag die beiden Linien, die beiden Geschlechterfolgen angeschaut. Die Linie vom Kain und die Linie vom Seth. Nachkommen vom Kain haben sich immer mehr von Gott distanziert, während in der Linie vom Seth immer wieder von Menschen gedreht war, die mit Gott gelebt haben. Doch auch in dieser Linie hat das Böse immer mehr Raum bekommen. Es muss so schlimm gewesen sein, dass Gott nicht mehr länger zuschauen konnte, sondern eingreifen musste. Sodass keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, als, man könnte sagen, das Projekt Schöpfung zu beenden, zurückzufahren und nochmal von vorne anzufangen. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht. Manchmal wird man so ernste Themen in der Bibel doch lieber überlesen und weitergehen zu den schönen Abschnitten, zu den Verheißungen, die uns gegeben sind. Aber wenn wir das machen würden, dann kämen wir nur ein einseitiges oder vielleicht sogar ein falsches Bild von Gott über. Und darum wollen wir auch in diese ernste Geschichte hineinschauen und hineinhören und hören, was Gott uns damit heute auch zu sagen hat. Ich lese das 6. Kapitel vom 1. Mosebuch, wo überschrieben ist, mit Gott greift ein. Die Menschen wurden immer zahlreicher und breiteten sich auf der Erde aus. Da bemerkten die Engel oder Gottessöhne, wie schön die Töchter der Menschen waren. Sie wählten die Schönsten aus und nahmen sich zu Frauen, welche sie gerade wollten. Da sagte der Herr, die Menschen sollen nicht mehr so alt werden, ich werde ihnen meinen Lebensatem nicht für immer geben. Sie lassen sich immer wieder zum Bösen verleiten. Ich werde ihre Lebenszeit auf 120 Jahre begrenzen. Aus der Verbindung der Engel mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Sie lebten damals und auch später noch auf der Erde und waren als die berühmten Helden bekannt. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn: Böses planen und Böses tun. Der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen und mit ihnen die Tiere wieder vernichten, sagte er. Es wäre besser, ich hätte sie gar nicht erst erschaffen. Nur Noah fand Gnade bei dem Herrn. Dies ist seine Geschichte. Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Er hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben. Keiner wollte von Gott etwas wissen. Niemand beachtete das Recht und die Gesetze. Es gab nur ein Gesetz, Grausamkeit. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, die Menschheit zu vernichten, denn wo man hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Bau dir ein Schiff aus Holz und dichte es außen und innen mit Pech ab. Drei Stockwerke soll es haben und jedes Stockwerk mehrere Räume. Es muss 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Setze ein Dach darauf, das einen halben Meter hoch ist. Und bau an einer Schiffseite eine Tür ein. Mit einer großen Wasserflut werde ich die Erde überschwemmen. Kein Lebewesen soll verschont bleiben. Nur dir gebe ich ein Versprechen, du sollst überleben. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und Schwiegertöchtern ins Schiff. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit keine Tierart ausstirbt. Jede Art der Vögel, des Viehs und aller anderen Landtiere soll mit ins Schiff kommen, damit sie alle erhalten bleiben. Leg genug Vorräte an, dass es für euch und die Tiere ausreicht. Noah führte alles so aus, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Die erste Vers von dem Kapitel, die bereitet den Theologen immer wieder Schwierigkeiten und Kopfzerbrechen. Wenn es da heisst, die Gottessöhne gingen zu den Töchtern der Menschen ein und nahmen sich zu Frauen alle, welche sie gerade wollten. Die Formulierung von dem Satz, die lässt eigentlich nur einen Schluss zu. Dass da von einem unbeherrschten, zügellosen, ja perversen Ausleben von der Sexualität dreht ist. Von einem Sexismus schon ganz am Anfang von der Menschheit. Nicht so klar ist, wer mit diesen Gottessöhnen gemeint ist. Begegnet eigentlich drei verschiedene Auslegungsmöglichkeiten. Erstens ist die Meinung, dass da einfach zwei verschiedene Namen für die Menschen gewählt sind. Eine ist mehr die göttliche Seite und eine ist mehr die menschliche. Das Zweite ist, dass es sich um eine Vermischung von diesen beiden Linien handelt. Von den Nachkommen vom Seth, wo wir gesehen haben, dass die viele in dieser Linie mit Gott gelebt haben und an Gott geglaubt haben. Die haben sich durch Heirat mit den Nachkommen von der Linie vom Kain verbunden, vermischt, die nicht geglaubt haben. Und so wäre der Glaube immer mehr durch den Unglauben verdrängt worden. Und das Böse hat immer mehr können überhand nehmen. Und die dritte Möglichkeit ist die Meinung, dass mit diesen Gottessöhnen übermenschliche Wesen oder eben gefallene Engel, Dämonen gemeint sind, wo okkulte Verbindungen mit den Menschen eingegangen sind und dass damit eine Grenze zum Jenseits überschritten worden ist, wo die gesamte Menschheit bedroht hat. Das würde auch die Härte und das Ausmass von dem Gericht von der Sintflut eigentlich am besten erklären. Wie das auch immer war, der Zustand der Menschheit damals wird da als sehr schlimm beschrieben. Wenn es im Vers 5 heisst, die Menschen waren voller Bosheit, jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, Böses zu planen und Böses zu tun. Das heisst, dass der ganze Mensch von Bosheit beherrscht und wie besessen war. Im Vers 11, die Menschheit war vollkommen verdorben. Keiner wollte von Gott etwas wissen. Niemand beachtete das Recht und die Gesetze. Es gab nur ein Gesetz, das der Grausamkeit. Da wird unser schrecklich entarteter Zustand von der Menschheit beschrieben, ohne dass eine Aussicht bestanden hätte, dass das wieder ändern würde. Dass das wieder bessern würde. Was Gott einmal als «es war sehr gut» beschrieben hat, ist ins Gegenteil verkehrt worden. Der Mensch, der von Gott einmal zu seinem Ebenbild geschaffen worden ist, hat sich so von Gott distanziert, dass das Ebenbild verloren gegangen ist und das Böse alles beherrscht hat. Der Sündenfall der ersten Menschen ist zum Sündenfall einer ganzen Menschheit geworden. Da ist Gott nichts anderes übrig geblieben, als einen Schlussstrich zu ziehen und Gericht anzukündigen. Da reute es Gott, dass er die Menschen gemacht hatte, und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Man könnte es wahrscheinlich kaum richtig vorstellen, was das für Gott, den Schöpfer, hätte müssen bedeuten. Wenn er hätte zuschauen müssen, wie seine Schöpfung eigentlich kaputt geht. Vielleicht ein Ansatz von einem Vergleich wäre es vielleicht, wenn alle unsere Kinder zu Verbrecher würden. Das würde doch das Herz der Eltern verreissen. So ähnlich muss es Gottes Mut gewesen sein. All seine Geschöpfe haben sich so weit von ihm distanziert und abgewendet, dass alles ganz und gar vom Bösen beherrscht und bestimmt worden ist. Und dann heißt es, und Gott sprach, ich will die Menschen wieder vernichten, mitsamt den Tieren, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wird da vielleicht unser Gottesbild erschüttert? Oder sogar zerstört? Vielleicht, wenn wir ein falsches Bild von Gott hätten. Wer sich Gott einfach als guten alten Opa vorstellt, der nur lieb kann sein und immer wieder zu allem Ja und Amen sagt, der müsste sein Gottesbild verändern oder begraben. Gott ist nicht einfach der liebe Gott. Nicht der gute Kumpel, der einfach dafür zu sorgen hat, dass es uns gut geht im Leben. Er ist auch der gerechte Gott, der sich nicht lässt verspotten. Er ist der heilige Gott, dem wir eigentlich nur mit grosser Ehrfurcht begegnen können. Er ist der Gott, der uns einmal zur Rechenschaft wird ziehen. Der Gott, vor dem wir unser Leben verantworten müssen. Er drückt am Ende nicht einfach beide Augen zu. Die Bibel sagt mal so, was der Mensch sät, das wird er ernten. Darum hat Gott da auch nicht einfach können zuschauen, wie die Menschheit sich eigentlich selber zugrunde richtet. Er hätte dem Abwärtstreiben der Menschheit müssen ein Ende setzen durch das schreckliche Gericht von einer weltweiten Flutkatastrophe. Gott begegnet uns da als strenger Richter. Und vielleicht haben wir mit dem Bild ein bisschen Mühe. Es geht uns vielleicht nicht so leicht ab. Es stört uns. Aber es ist genauso wahr, wie das Bild vom gnädigen und gerechten Gott. Und genau das Bild auch vom gnädigen Gott finden wir auch da. Wie schon bei der Vertreibung der ersten Menschen aus dem Paradies gilt auch da kein Gericht ohne Gnade. Im Vers 8 heisst es, aber Noah fand Gnade vor Gott. Das ist wie ein Lichtstrahl, wo ins Dunkle hinein scheint. Zmitten in dieser Gerichtsandrohung inne leuchtet Gottes Gnade durch. Und der Noah hat die Gnade erfahren. Gott wird zwar die Menschheit richten, vernichten, aber nicht ganz. Gott vergisst sich nicht im Zorn. Er bleibt sich treu, er bleibt der gnädige Gott, wo Menschen eine Chance gibt, nochmal neu anzufangen. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Warum gerade der Noah? Er wird uns in diesen Vers kurz beschrieben, im Vers 9. Da heisst es, Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Ein gewaltiges Zeugnis, das da an Noah ausgestellt wird. Da hat es einen gegeben, an dem Gott nichts auszusetzen hatte. Einen, der mit Gott gelebt hat. Zmitten in einer vom Bösen verdorbenen Welt lebt einer, der mit seiner Familie komplett gegen den Strom schwimmt. Einer, mit dem Gott noch reden konnte und einer, der auf Gott gehört hat. Und so hat Noah den Auftrag bekommen, die Arche zu bauen, einen riesigen Kasten, wo er mit seiner Familie und mit vielen Tieren konnte überleben. Gott hat mit dem Noah wie einen neuen Bund gemacht, einen Rettungsbund. Der Noah hat den Bund eingelöst, indem er Gott geglaubt hat und gehorsam war. Und Gott hat den Bund erfüllt, indem er den Noah mit seiner Familie durch das Gericht der Flut durchgerettet hat. Was hat uns der Bericht heute zu sagen? Das erste eben das, dass Gott nicht einfach ein alter Mann ist, dem die Fäden von dieser Welt aus den Händen gerutscht wären, sondern er ist der heilige Gott, dem wir nur mit grosser Ehrfurcht begegnen können. Das zweite, Gott lässt seine Schöpfung nicht ungestraft kaputt machen. Ungehorsam Gott gegenüber hat Konsequenzen. Nicht immer sofort und nicht immer so auf die Art und Weise, denn Gott hat ja versprochen, nie mehr so einzugreifen. Aber wir sind Gott gegenüber verantwortlich. Und das dritte, Gottes Gericht beinhaltet auch immer eine Zeit der Gnade. Im Psalm 103 heisst es, er lässt seine Gnade walten über denen, die ihn ehren. Gottes Gericht ist immer auch eine Chance zum Umkehren. Und wenn damals einer umgekehrt wäre, dann wäre in der Arche ein Platz gewesen für ihn. Aber scheinbar hat niemand diese Chance genützt. Das Gericht von Gott stellt uns immer wieder vor eine Entscheidung. Und darum liegt in diesem Bericht auch eine ernste Mahnung für unsere heutige Zeit, für unsere Menschheit heute. Denn die Bibel redet an einigen Stellen von einer zweiten weltweiten Katastrophe oder von einem Elend, nämlich am Ende der Zeit, wenn Jesus wiederkommt und die Welt wird richten. Von dieser Zeit lesen wir in Matthäus 24, denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Und in diesem Kapitel wird dann auch beschrieben, wie das wird sein. Das Böse wird weiter überhand nehmen, Krieg, Gewalt und Verbrechen werden die Schlagzeilen füllen, die Liebe wird in vielen erkalten, die Lieblosigkeit wird herrschen, Gebot von Gott werden missachtet und wer noch daran festhaltet, wird im besten Fall verlacht, verhöhnt oder eben aber auch bedrängt und verfolgt. Und jetzt muss man ja kein Prophet sein, um zu wissen, was jetzt in all unseren Köpfen für Gedanken durchgehen. Das passiert doch jetzt gerade. Das passiert doch alles jetzt gerade. Und zwar in einem Ausmaß und in einer Brutalität, wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Und wenn wir das alles ein bisschen anschauen, die Meldungen, die durch die Medien kommen, dann hat man doch eigentlich den Eindruck, dass die Welt wieder gerichtsreif geworden ist. Müssen wir jetzt Angst haben vor dem Gericht von Gott? Nein, wir müssen nicht. Denn Gott hat eigentlich eine neue Arche gebaut für uns. Gott hat vor 2000 Jahren einen neuen Bund mit der Menschheit gemacht, durch Jesus Christus. Und das Bundeszeichen ist jetzt nicht mehr der Regenbogen, sondern das Kreuz. Das Bild schlägt irgendwie eine Brücke von dem alten Bund vom Noah mit dem Regenbogen zum neuen Bund vom Kreuz durch Jesus Christus. Er hat das Gericht von Gott auf sich genommen, damit für uns Vergebung und Erlösung und ewiges Leben möglich ist. Das Motto heisst also nicht, habt Angst, sondern das Motto heisst, sind bereit. Und was bereit sein bedeutet, das sehen wir beim Noah, wo wir uns da unbedingt als Vorbild nehmen müssen. Erinnern wir uns noch, wie er da uns beschrieben wird, im Vers 9. Noah lebte so, wie es Gott gefiel und hörte auf ihn. Er tat nur, was in Gottes Augen gut war. Die Menschen, die ihn kannten, wussten, dass er ein vorbildliches Leben führte. Wenn wir so leben, es wenigstens versuchen, in dieser Richtung zu leben, dann werden wir zu Wegweiser zu dieser Arche, wo Jesus Christus heisst. Und dazu wird Gott uns alle brauchen. Amen.